Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, bei den Nachrichten grüße ich heute Jana Hrbeková.
Nachrichten.
NATO-Generalsekretär zu Besuch in der Slowakei. Slowakei fehlte beim Ukraine-Gipfel in Paris. Präsident fordert Nachweis der Mehrheit im Parlament. Der NATO-Generalsekretär Mark Rutte ist am Donnerstag zu einem offiziellen Besuch der Slowakei eingetroffen. Er wird Gespräche mit dem slowakischen Staatspräsidenten Peter Pellegrini und dem stellvertretenden Ministerpräsidenten und Verteidigungsminister Robert Kaliňák führen. Im Laufe des Tages wird Rutte vor Soldaten des Ausbildungszentrums Lesch in der Mittelslowakei sowie vor Mitarbeitern und Studenten der Komenius-Universität in Bratislava sprechen. Darüber informiert die Organisation des Nordatlantikvertrags auf ihrer Webseite. Der französische Präsident Emmanuel Macron setzte am Mittwoch in Paris die Konsultationen mit den Staats- und Regierungschefs von 19 Ländern fort, um eine gemeinsame Position zur Ukraine und zur kollektiven Verteidigung zu finden. Die Slowakei wurde nicht zu diesem Gipfel eingeladen, was der slowakische Staatspräsident Peter Pellegrini einer Kritik unterzog. Ich verstehe nicht, wie ein Nachbar des Landes, in dem der Kriegskonflikt stattfindet, nicht zu einem Gipfel über die Zukunft der Ukraine und die Nachkriegsregelung eingeladen werden kann, sagte das Staatsoberhaupt und betonte, dass das Vorgehen des französischen Präsidenten der Einheit nicht förderlich sei. Laut dem slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico fand am Mittwoch in Paris ein Treffen der Freunde des Krieges statt. Ein ähnliches wurde am Montag abgehalten. Seinen Worten zufolge habe die Slowakei bei solchen Kriegstreffen nichts zu suchen. Der slowakische Staatspräsident Peter Pellegrini fordert Ministerpräsident Robert Fico auf, die Unterschriften der slowakischen Parlamentsabgeordneten unter den Vorschlag für die Regierungsumbildung zu setzen. Damit soll bewiesen werden, dass die Regierung über eine parlamentarische Mehrheit verfügt. Mehr zur Änderung des Koalitionsvertrags im heutigen Tagesthema.
Tagesthema.
Die Parteien der Regierungskoalition Smer SD, Hlas SD und SNS haben sich auf eine Änderung des Koalitionsvertrags geeinigt, teilte Ministerpräsident Robert Fico am Mittwoch in einem sozialen Netzwerk mit. Da die Abgeordnetenfraktionen von Hlas SD und SNS weniger Mitglieder haben, unterzeichneten die Vorsitzenden der drei Koalitionsparteien eine Änderung des Koalitionsvertrags. Damit wird die bisherige Aufteilung der Regierungsposten geändert, schrieb der Regierungschef. Smer SD wird nun auch das Ministerium für Investitionen, regionale Entwicklung und Information sowie das Ministerium für Tourismus und Sport besetzen. Die Koalitionsspitzen hatten diese Tage darüber diskutiert, wie die Probleme in der Koalition gelöst werden können und wie man eine dauerhafte Regierungsmehrheit im Parlament wiederherstellen kann. Mehrmals kündigten sie auch Änderungen im Regierungskabinett im Hinblick auf die Veränderungen im slowakischen Nationalrat an. Zu Beginn der Wahlperiode hatte die Koalition 79 Abgeordnete. Im vergangenen Jahr verließen jedoch drei Abgeordnete die SNS-Fraktion. In diesem Jahr verlor auch die Fraktion von Hlas SD drei Abgeordnete, wobei sich einer der SNS-Überläufern angeschlossen hatte und zwei aus der Partei ausgeschlossen wurden. SNS-Chef Andrej Danko sagte in einem Video im sozialen Netzwerk, dass die Koalitionspartei SNS alles getan habe, um das Überleben der derzeitigen Regierung sicherzustellen. Er bezeichnete die Übergabe des Ministeriums für Sport und Tourismus an Smer SD als ein schwieriges politisches Opfer. Nach seinen eigenen Worten habe er jedoch eine Änderung des Koalitionsvertrags unterzeichnet, damit das Regierungskabinett weiterarbeiten kann. Danko sieht in der Entscheidung, den Koalitionsvertrag zu ändern, die einzige Möglichkeit, die Blockade des Parlaments aufzuheben, damit es wieder Gesetze verabschieden kann. Mit der Änderung des Koalitionsvertrags hat die Regierungskoalition nichts geklärt. Die einzige wirkliche Lösung für die Slowakei sind vorgezogene Neuwahlen. So reagierte der Vorsitzende der oppositionellen progressiven Slowakei Michal Šimečka auf diese Meldung. Nach monatelangem Streit und Chaos hat Robert Fico seinen Koalitionspartnern zwei Ministerien weggenommen. Aber es ist immer noch unklar, wie er ein funktionierendes Parlament mit einer stabilen Mehrheit garantieren will. Das Chaos geht weiter, sagt Šimečka. Die Koalition werde sich seiner Ansicht nach weiterhin nur mit sich selbst beschäftigen, anstatt die Probleme der Menschen zu lösen.
Und damit willkommen zum RSI-Magazinteil Die Slowakei hautnah mit den folgenden Themen. In der slowakischen Nationalgalerie sollte eine Ausstellung Červené zlato, rotes Gold, stattfinden, doch dieses internationale Projekt wurde gestrichen. Wir sprachen mit dem leitenden Kurator. Danach kommen wir noch einmal auf die österreichische Schriftstellerin mit slowakischen Wurzeln Susanne Gregor und ihre aktuellen Bücher zu sprechen. Am Mischpult in der Rundfunkpyramide Bratislava ist Abdulgani Arut und am Mikrofon begrüßt sie Kai Zeisberg.
Radio Slowakei International. Hautnah dran.
Die Ausstellung Červené zlato, rotes Gold, war seit geraumer Zeit für die Eröffnung am 7.3. und mit einer Laufzeit bis 22.7. veröffentlicht. Zitat: Die Ausstellung ist Teil eines größeren internationalen Ausstellungs- und Redaktionsprojekts, das darauf abzielt, diese einzigartige Goldschmiedesammlung im Kontext der Kunstgeschichte, des Goldschmiedehandwerks, des Sammelns sowie der Mineralogie und Montanistik zu präsentieren. Dann gab es online einen Vermerk, gestrichen. Ein paar Tage später war die Ankündigung wieder ohne den Vermerk öffentlich sichtbar und nun ist sie ganz von der SNG-Webseite verschwunden. Ich traf mich in der Nationalgalerie mit Dušan Buran, dem leitenden Kurator der Sammlungen antiker Kunst, und wollte zunächst von ihm wissen, was nun eigentlich los ist mit der geplanten Ausstellung.
Die hatte eine Vorgeschichte. Die Ausstellung existiert, war nämlich im Bergbau- und Gotikmuseum in Leogang nahe Salzburg präsentiert vom Mai bis Dezember letztes Jahres und sollte, wie angekündigt, vom März 2025 bis etwa August 2025 in der Slowakischen Nationalgalerie zu sehen sein. Das Problem ist, dass das eine breitere internationale Kooperation war. Also insgesamt waren wir drei Partner, neben dem gotischen Bergbaumuseum in Leogang auch noch das Grüne Gewölbe aus Dresden, wo die Ausstellung nach dem Venue in Bratislava auch weiter reisen sollte. Es passiert auch, hoffentlich. Also ab Herbst dieses Jahres wird die Ausstellung in Dresden tatsächlich zu sehen sein. Das Problem, warum sie in der Slowakei nicht zu sehen ist, ist, dass einfach die slowakische Nationalgalerie in einer sehr schwierigen Lage ist, dass die nicht die personellen, aber auch Sicherheits- und Logistikbedingungen fürs Ausstellen von so wertvollen Objekten gewährleisten kann.
Wie ist das möglich bei so einer renommierten Institution? Die SNG ist erst vor ganz kurzer Zeit ganz schick renoviert worden. Wieso ist man da nicht in der Lage, das personell oder technisch abzusichern?
Das Problem ist, dass die ehemalige langjährige Generaldirektorin im August letztes Jahres gefeuert wurde. Und seitdem, das heißt binnen von einem halben Jahr, hatten wir bereits drei provisorische Generaldirektoren. Keiner von denen hatte die notwendige Qualifikation für die Position. Jeder von denen allerdings hatte ganz schwerwiegende Probleme mit dem Personal, insbesondere mit dem Fachpersonal, wie zum Beispiel mit dem Kuratoren- oder Marketingabteilung, was kurzum gesagt dazu geführt hat, dass wir im Moment von etwa 240 Kolleginnen und Kollegen der Nationalgalerie um die 100 in der Kündigungszeit sind.
Sie haben von sich aus gekündigt?
Ich habe von sich aus gekündigt. Allerdings wurden einige von meinen ganz hochqualifizierten Kollegen entlassen. Also meine Kündigung hängt auch damit zusammen, dass ich ein Teil von dieser breiteren Führung der Galerie war und auch bin. Und das war auch einerseits die Solidarität mit denen, die in meinen Augen auch völlig unrecht entlassen wurden. Aber andererseits kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ich hier unter solchen Bedingungen bleiben würde.
Nochmal zurückzukommen auf die Ausstellung. Die Absage aber ist erfolgt von der hiesigen, einer der vielen kommissarischen Leitungen, oder sind es die Partner aus dem Ausland gewesen, die dann sozusagen Angst hatten, in die Slowakei zu kommen?
Genau. Allerdings muss man dazu sagen, dass wir nach wie vor auch immer in der Kommunikation sind. Und die haben noch vor Weihnachten von beiden Seiten, sowohl von Leogang als auch aus Dresden, haben sie den jetzigen Generaldirektor mit ihren Briefen angesprochen, so nach dem Motto, der sollte da einfach die Garantien geben, dass die Ausstellung auch tatsächlich stattfinden kann unter den Bedingungen, die wir in einem Kooperationsvertrag hatten. Der hat erstmal gar nicht geantwortet, dann langsam hat er da auch an beide diese Museen einen Brief geschrieben, der aber voll von Floskeln war und wie da das auch bedauert, dass da so eine Atmosphäre entstanden ist und eigentlich sieht er da keinen Grund für so eine Beendigung der Kooperation, weil eigentlich alles in Ordnung ist in der Galerie und dass es nur oppositionelle Politiker sind, die da diese Situation nur so im Ausland präsentieren. Das fanden die natürlich auch, die sind ja auch nicht naiv und die verfolgen die Situation nicht nur von den deutschen, schweizerischen oder österreichischen Zeitungen, aber auch generell, was da auch tatsächlich hier passiert, die fragen immer wieder nach. Auf der anderen Seite, wir als Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen der Nationalgalerie veröffentlichen unsere Statements immer auch auf Englisch, dass die da auch aus der ersten Hand die Lage kommentiert bekommen.
Also keine Hoffnung mehr, dass diese Ausstellung kommen wird. Was wäre denn der besondere Reiz dieser Ausstellung gewesen?
Immerhin ist die Ausstellung auf ein ganz konkretes slowakisches Städtchen oder Dorf im Moment eher konzentriert und das ist Herrengrund oder Spania Dolina auf Slowakisch. Und das ist auch schade, wieso die hier nicht gezeigt wird. Es geht nämlich nicht so sehr in erster Linie um diese wunderschönen Gefäße oder Tummler oder Handsteine, als vielmehr um den Kontext herum, nämlich die sogenannte Transmutation der Metalle. Deshalb heißt die auch Rotes Gold, das Wunder von Herrengrund. Und dieser Wunder besteht darin, wie man vom Eisen Kupfer machen kann. Nämlich durch das sogenannte Zementwasser, wo die eisernen Gegenstände durch Oxidierungsprozesse in sehr kurzer Zeit relativ viel Kupfer noch als Beschlag an diesen Gegenständen entstehen. Diese Prozesse hat man bereits im Mittelalter gemerkt und sogar so, dass man dann bewusst das Eisen in die Bäche geworfen hat, um auf diese Weise sogar tonnenweise in dieser billigen Methode Kupfer gewinnen konnte. Und das hat sich herumgesprochen und es haben auch viele Reiseberichte entstanden, bereits im 16., 17. Jahrhundert. Und man hat das als Wunder empfunden, man hat das auch propagiert im Ausland, weil es in diesem metallurgischen, sprich alchemistischem Denken, einfach nur als eine Vorstufe verstanden wurde und dadurch entstand dann auch dieser wahnsinnige propagandistische Potenzial dieser Gegenstände. Deshalb sind sie auch überhaupt produziert worden. Die Mehrzahl davon auch mit schönen deutschen Inschriften, sprich Eisen war ich, Kupfer bin ich, Silber trage ich, Gold bedeckt mich. Soweit eine ganz stereotype Inschrift, die an meisten von diesen Tummler oder Schalen zu lesen ist. Und das ist dann auch Verweis auf diese Transmutationsmethode, gleichzeitig aber dadurch, dass diese Gegenstände als Gaben, als Geschenke an diverse Reisende. Deshalb sind auch ganz wenige in der Slowakei überhaupt erhalten, dafür aber viel in Österreich oder Deutschland bis hin zum Metropolitan Museum in New York oder Victoria and Albert Museum in London. Und überall in diesen Sammlungen sind sie auch gut identifiziert als die Gefäße aus Herrengrund, aus Spanja Dolina. Und diese Ausstellung sollte eigentlich eine kleine Sensation sein, wo diese Gegenstände zusammen auch mit prächtigen Handsteinen aus den noch kaiserlichen Sammlungen plus dann von Aachen oder Bochum, von deutschen Museen, von Budapest, von Ipar University Museum, die sollten dann zusammen gezeigt werden in diesem breiten Kontext, was eigentlich Spanja Dolina Herrengrund im 16. bis zum 18. Jahrhundert bedeutete.
Wie funktioniert denn das, nachdem Sie sagten, über 100 Mitarbeiter haben von sich aus gekündigt, werden hier bald aufhören? Wie soll denn die Nationalgalerie dann weiterarbeiten und öffnen vor allem?
Das ist die Frage auf die jetzige Führung der Galerie. Die müssen das entscheiden, die müssen Ersatz finden, die müssen das auch technisch irgendwie regeln.
Auch inhaltlich?
Inhaltlich haben sie ein schwieriges Problem, weil, soweit ich weiß, und was die nicht wissen, so viele Spezialisten gibt's auch nicht auf dem slowakischen Arbeitsmarkt.
Nun sind Sie ja nicht nur Kurator, sondern auch Vorsitzender des Rates für den Fonds zur Unterstützung der Kunst. Sie haben uns ja unlängst schon über die Probleme berichtet, die es dort ebenfalls gibt. Gibt es neue Entwicklungen, was vielleicht eine Entspannung der ganzen Lage betrifft, oder eskaliert das alles immer noch weiter?
Ja, das eskaliert nach wie vor.
Keine Hoffnung.
Ich weiß nicht. Also in dem Fall, wenn da eine personelle Änderung an der Spitze des Kulturministeriums stattfinden würde, kann ich mir vorstellen, dass da auch dieses Rad auch bei jetziger Gesetzgebung doch sehr schnell geändert werden kann und zu Vernunft kommt. Aber da bin ich vielleicht zu optimistisch.
Geblättert.
In den slowakischen Buchhandlungen hat sich in den letzten Jahren eine besondere Gruppe von Büchern herauskristallisiert. Vereinfacht könnte man sie als Expat-Literatur bezeichnen. Von SchriftstellerInnen, die zwar in der Slowakei geboren worden sind, dann aber ins Ausland gingen, wo sie sich in den literarischen Szenen dieser Länder etabliert haben. Sie schreiben zwar nicht in ihrer Muttersprache, aber die Slowakei und das Thema der Migration werden in ihren Büchern dennoch oft thematisiert. Dank der unermüdlichen Arbeit der Übersetzerinnen und Übersetzer kann sich mit diesen Werken auch die slowakische Leserschaft vertraut machen, da die Bücher oft unterschiedliche Perspektiven und Sichtweisen des eigenen Landes ermöglichen. Eines davon ist die unlängst herausgebrachte erste slowakische Übersetzung eines Romans der österreichischen Schriftstellerin Susanne Gregor, mit dem sie auch in der Slowakei auf Lesereise unterwegs war. Susanne Gregor, Jahrgang 1981, stammt aus dem slowakischen Žilina. Die damalige Tschechoslowakei hat sie noch als Kind mit den Eltern Richtung Oberösterreich verlassen. Sie besuchte das Gymnasium in Kirchdorf an der Krems, studierte später Germanistik und Publizistik an der Universität Salzburg und war ein Jahr in den USA. Seit 2005 wohnt sie in Wien, wo sie Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. 2011 erschien Susanne Gregors Debütroman »Kein eigener Ort«. Ihr inzwischen fünftes größeres Werk, der Roman »Wir werden fliegen«, kam 2023 auf Deutsch heraus und schaffte es in die engere Auswahl des österreichischen Buchpreises. Ins Slowakische wurde er unter dem Titel Volným pádom, im freien Fall, von Paulina Čurová übersetzt. Das Buch erinnert an ein Spinnennetz aus Beziehungen. Im Zentrum stehen die Geschwister Mischa und Alan aus Žilina, die nach dem Verlassen ihres Heimatlandes versuchen, ihren Platz in verschiedenen Städten Westeuropas wie auch einen festen Ort in ihrem Inneren zu finden. In der Erzählung beobachten wir Geschichten der Geschwister und der Menschen aus deren Umgebung. Beim Lesen drängt sich unwillkürlich die Frage auf, was eigentlich unsere Identität ist, woher wir sind und was das von uns sagt. Beim Lesen fragt man sich aufgrund der Vielzahl an komplex gezeichneten Beziehungen, wie viel davon Susanne Gregor bereits in dem Augenblick wusste, als sie mit dem Schreiben begann. Michal Tallo von Radio Devin sprach darüber mit Susanne Gregor und wollte zunächst wissen, wie entstand die Idee, dieses Buch zu schreiben und wie entwickelte sie sich weiter?
Ich wusste anfangs überhaupt nichts darüber, was in dem Buch geschehen wird. Bei diesem Buch hatte ich tatsächlich keinerlei Ahnung, wohin es gehen soll. Aber ich wusste, dass die Geschichte der Charaktere, die bereits im Vorgängerbuch aufgetaucht sind, nicht zu Ende erzählt worden war. Dort ging es um das Jahr 1989 in Žilina. Es ging darum, wie diese Familie den Fall des Regimes erlebt hatte. Und mich hat dann interessiert, wie es ihnen nach dem Umzug nach Österreich geht, was ja dort bereits angedeutet wird. Mich hat nur nicht der Anfang in einem neuen Land interessiert. Ich hatte das Gefühl, dass über dieses Thema bereits ziemlich viel geschrieben wurde. Ich wollte wissen, wie es ihnen 10 Jahre danach geht.
In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach der Notwendigkeit, dem deutschsprachigen Lesepublikum Informationen über die Slowakei dosieren zu müssen, sozusagen verraten zu müssen. Das Buch befasst sich mit dem Geschehen in der Slowakei. Es ist dabei aber für die österreichische bzw. deutsche Leserschaft bestimmt. Inwieweit ist beispielsweise die österreichische Gesellschaft, und jetzt reden wir von dem lesenden Teil dieser Gesellschaft, im Bilde darüber, was das Geschehen im Nachbarland Slowakei angeht? Was musste extra hineingeschrieben werden, damit man das Buch versteht?
Als ich die Geschichte geschrieben habe, also direkt beim Schreiben, habe ich darüber gar nicht nachgedacht. Da konzentriere ich mich immer auf die Geschichte selbst. Erst wenn ich sie an die Lektorin weitergebe, fange ich an, darüber nachzudenken, was ich da eigentlich niedergeschrieben habe. Dann überkommt mich Panik. Zu spät, denn die Geschichte ist nun einmal in der Welt. Die Lektorin half mir. Sie sagte zu mir, das hier könntest du bitte präzisieren oder hierüber brauchen wir nicht so viele Infos. Ganz grundsätzlich ist das eine spannende Frage. Meine Lektorin ist eine Deutsche, denn der Verlag ist in Deutschland. Das Buch braucht aber ganz unterschiedliche Informationen für Österreich und für Deutschland und noch ganz andere für die Slowakei. Als ich das Buch in Österreich präsentiert habe, war es für sie sehr interessant, dass sie nicht die geringste Ahnung davon haben, wie wir hier im Sozialismus gelebt haben, was das mit uns gemacht hat und wie es uns womöglich bis heute beeinflusst. Für sie ein komplett neues Thema. Deutsche haben sich damit schon eher auseinandergesetzt, das Thema verdaut. Und manchmal ist es für sie etwas zu viel. Nein, schon wieder muss man über den Sozialismus reden. Andererseits war es so, dass mir viele Leser aus Ostdeutschland gesagt haben, ja, genau so sei es da gewesen. Beide Seiten, sie und ich, waren dann überrascht, dass wir sozusagen im gleichen Boot saßen. Nur und für die Slowaken ist da das meiste klar, aber es ist vielleicht schon die Frage mehr von Belang, wie man in der österreichischen Gesellschaft ankommt.
Vor allem früher gab es ja so die Tendenz, die migrantischen Identitäten zu exotisieren, gerade in der Literatur. Nicht nur historisch gesehen, sondern auch aus dem gegenwärtigen Blickwinkel. In der Slowakei gibt es jedenfalls vielfach eine romantisierende Sichtweise auf Österreich, auch was das angebliche Niveau der politischen Kultur anbelangt. Doch schaut man genauer hin, sieht man viele Ähnlichkeiten. Nicht umsonst warnt Susanne Gregor auch vor den aktuellen Entwicklungen, damit Österreich nicht einen ähnlichen Weg einschlägt. Aber wie kommt Ihr Buch denn da nun an? Interessiert sich die österreichische Gesellschaft überhaupt für das Geschehen bei den Nachbarn? Und wie ist das mit der Literaturrezeption bzw. der österreichischen Sichtweise auf den früheren oder auch den heutigen Osten?
Die Sicht ist stark vereinfacht. In diesem Sinne hat der Eiserne Vorhang, glaube ich, ganze Arbeit getan. Als wir damals dorthin nach Österreich umzogen, war Europa noch hinter dem Eisernen Vorhang zu Ende. Sie können die Länder zwar nennen, aber wenn man sie nach Details fragt, haben sie keine Ahnung. Das Interesse ist minimal. Dabei nehme ich die Österreicher durchaus als sehr offene Menschen wahr, die gern reisen. Aber sie wissen mehr über, sagen wir mal, Kanada oder Argentinien. Ein Buch über Uruguay hätte 1000-mal größere Verkaufszahlen als ein Buch über die Slowakei.
Bleibt also abzuwarten, wie das Echo ausfallen wird. In Österreich, aber auch in Deutschland. Denn auch da wissen viele wenig über Länder wie die Slowakei. Mit Blick auf die Slowakei übrigens schrieb die Schriftstellerin zur aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklung in einem Gastbeitrag für den österreichischen Standard:
Kultur mag politisch gesehen ein leichtes Opfer sein, aber Künstlerinnen und Künstler haben eine Stimme. Und die ist laut, solidarisch und international. Das gibt Hoffnung.
Druckfrisch ist derzeit der neue Roman Halbe Leben von Susanne Gregor, in dem es um eine slowakische Pflegerin geht, die in Österreich ein Spannungsfeld zwischen Wohlstand und Empathielosigkeit durchlebt. Und wir sind damit am Ende des heutigen Magazins aus der Rundfunkpyramide Bratislava. Am Mischpult war Abdulgani Arut und vom Mikrofon verabschiedet sich Kai Zeisberg. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Dovidenia, ado počutia. Unsere Adresse: Radio Slowakei International, STVR, Mitna 1, PO Box 55, in 81755 Bratislava, Slowakei. Webseite: rsi.sk, E-Mail: rsi-german@stvr.sk.
Same old town, same old place, we stood face to face. I remember you, the smile you had, all the time you went here. I remember you, we're standing here. Times have changed. Only God knows where you should go. After all we've said and all we've done, I'm beginning to see you're not here and my dreams are only dreams. It's time to go. Leave all these memories. You will live inside my heart, all forever, wherever I go. 'Cause you're a part of my soul. Same old town, same old place, we stood face to face. I remember you, the smile you had,
all the time you met me. You're not here and my arms are blind to useless broken me. I remember